Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wojczak.
Die beiden Propheten Elia und Elisa. Wegen ihres ähnlichen Namens kann man sie leicht verwechseln. Außerdem war Elia so etwas wie der Lehrmeister Elisas und rüstete ihn zu, damit er später in seine Fußstapfen treten konnte. Der richtige Zeitpunkt dafür war gekommen, als Elia eines Tages in den Himmel entrückt wurde. Auf zwei wesentliche Unterschiede in ihrem Prophetendienst habe ich bereits hingewiesen. Während Elia hauptsächlich gottlosen Menschen das Gerichtshandeln Gottes ankündigte, verwies Elisa durch eine Reihe von Wundertaten auf die Barmherzigkeit und auf die Gnade Gottes. Und während Elia öfter mal vor großem Publikum in Aktion trat, wandte sich Elisa in erster Linie an Einzelpersonen oder überschaubare Personengruppen. In dieser Sendung erreichen wir im zweiten Buch der Könige das 5. Kapitel. Es berichtet über das wahrscheinlich wichtigste Wunder, das Elisa vollbracht hat. Und nebenbei lernen wir ihn als Persönlichkeit noch ein bisschen näher kennen. Zunächst aber möchte ich Sie noch herzlich willkommen heißen zu dieser Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Der Prophet Elisa. Im Vergleich zu seinem Vorgänger Elia scheint er einen sanfteren und einfühlsameren Charakter zu haben. Ich erinnere nur daran, wie fürsorglich er eine frisch verwitwete Frau danach fragte, ob sie denn wenigstens über alles Nötige zum Leben verfügt. Oder wie er einer anderen Frau, die ihm oft Gastfreundschaft erwiesen hat, eine Freude bereiten will und nach ihren Wünschen fragt. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 5, wird unser Bild, das wir uns bisher von Elisa machen konnten, sicher noch ein wenig verändert und ergänzt. Denn wir lernen ihn als einen Mann kennen, der auch mal ganz schön schroff sein konnte und gleichzeitig eine gewisse Art von Humor an den Tag legte. Mir persönlich geht es jedenfalls so, dass ich mir ein Lächeln kaum verkneifen kann, wenn ich mir die folgende Geschichte durchlese. Obwohl sie von einem Mann handelt, der zunächst ziemlich verzweifelt war. In Kapitel 5, Vers 1 wird er uns vorgestellt. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wert geachtet. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Dieser unscheinbare Vers enthält einige Informationen, die durchaus bemerkenswert sind. Als erstes sollten wir zur Kenntnis nehmen, dass die Aramäer und das Nordreich Israel mehrfach gegeneinander Krieg geführt haben. Trotzdem kommt es zu einer Begegnung zwischen Naaman und dem israelitischen Propheten Elisa. Mehr noch. Obwohl Naaman einem heidnischen Volk angehört, wurde er von Gott mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet, so dass ihm als Feldhauptmann von allen Seiten Anerkennung gezollt wird. Anders ausgedrückt, Naaman wurde zu einem Werkzeug Gottes. So etwas gab es in der Geschichte immer wieder. Man braucht nur an die ägyptischen Pharaonen zu denken, an den babylonischen König Nebukadnezar oder an Kyros, den König von Persien. Und in der Gegenwart ist es gewiss nicht anders. Gott kann Menschen, große Politiker wie auch normale Durchschnittsbürger, für seine Zwecke einsetzen, auch wenn sie nichts davon ahnen oder ungläubig sind. Im Gegensatz zu manchen Tyrannen handelt es sich bei Naaman offenbar um einen wirklich rechtschaffenen Menschen. Und ich bin mir sicher, dass sein Mut und seine Einsatzbereitschaft eines Tages vor Gott durchaus etwas zählen wird. Denn Gott ist es nicht gleichgültig, was jemand aus seinem Leben macht. Durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg, heißt es in dem gerade vorgelesenen Vers. Das bedeutet doch wohl, dass er auch in Gottes Augen wert geachtet wurde. Aber eines Tages stellte sich heraus, dass er aussätzig war. Obwohl es mehrere konkrete Krankheiten gibt, die in biblischer Zeit als Aussatz bezeichnet wurden, ist das Aussätzigsein auch immer wieder ein Bild für die Sünde, die den Menschen von Gott trennt. Wahrscheinlich deshalb, weil Aussatz, ähnlich wie die Sünde, ganz am Anfang kaum zu erkennen ist, dann häufig als harmlos verkannt wird und sich schließlich immer mehr ausbreitet. Außerdem musste ein Aussätziger von den Gesunden getrennt werden, um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Auf ähnliche Weise trennt die Sünde den Menschen von Gott. Man braucht nicht lange zu suchen, um im eigenen Lebensumfeld auf Menschen zu stoßen, denen es im Grunde wie Naaman ergeht. Naaman war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig, heißt es in unserem Bibeltext. Sie haben viel Gutes getan, aber sie sind Sünder, könnte das Urteil über andere Menschen lauten. Denn sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, würde der Apostel Paulus möglicherweise hinzufügen. In manchen heidnischen Völkern wurden Aussätzige nicht von den Gesunden getrennt. Das hört sich zunächst einmal sehr human und fortschrittlich an. Aber ist es das wirklich? Als der Gott Israels seinem Volk bestimmte Regelungen zum Umgang mit Aussätzigen gab, ging es ihm schließlich darum, eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Heutzutage gibt es in den meisten Krankenhäusern eine Isolierstation, in der Patienten mit hoch ansteckenden Krankheiten versorgt werden. Dasselbe Konzept hat Gott schon vor ein paar tausend Jahren den Israeliten ans Herz gelegt. Zu biblischen Zeiten galt Aussatz übrigens als eine Erkrankung, die nach menschlichem Ermessen unheilbar war. Kam es doch zu einer Heilung, dann nur mit Gottes Hilfe. Auch in dieser Hinsicht lässt sich Aussatz mit der Sünde vergleichen. Man kann versuchen, die Sünde zu verbergen oder sie abzuwaschen, doch alles vergeblich. Nur Gott kann die Sünde wegnehmen. Auf welche Weise dies bei Christen geschehen soll, das steht im Neuen Testament im 1. Johannesbrief Kapitel 1. Dort heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, Jesus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Zurück zu unserem ursprünglichen Bibeltext und damit zu Naaman, dem hoch angesehenen Feldhauptmann der Aramäer. Unter welcher Form von Aussatz er möglicherweise leidet, diese Frage will ich an dieser Stelle unberücksichtigt lassen. Nur so viel, heute geht man davon aus, dass von der Schuppenflechte bis zur Lepra verschiedene Hauterkrankungen als Aussatz bezeichnet wurden. Vers 2. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Dieses Mädchen, eine Dienstmagd, hatte also nicht freiwillig ihre Heimat verlassen, sondern aramäische Soldaten hatten sie bei einem ihrer Raubzüge gefangen genommen und nach Aram, dem heutigen Syrien, gebracht. Für mich zählt diese junge jüdische Frau zu den vielen Personen in der Bibel, die zwar nicht namentlich genannt werden, die aber treu zu ihrem Glauben standen. In Vers 3 wird berichtet, die sprach zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Das finde ich wirklich anrührend. Diese junge Frau, die vollkommen unfreiwillig im Hause Naamans ihren Dienst versieht, hat den Wunsch, Naaman zu helfen. Na gut, wahrscheinlich wird sie von ihm und seiner Frau gut behandelt, aber trotzdem ist ihr Mitgefühl alles andere als selbstverständlich. Dass sie den Propheten in Samaria, also Elisa, ins Spiel bringt, spricht dafür, dass er im Nordreich Israel bereits einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Über die jüdische Dienstmagd, die Frau Naamans und schließlich durch Naaman selbst erfährt auch der König von Aram, dass es in Israel jemanden gibt, der dem an Aussatz erkrankten Naaman helfen könnte. Doch dann kommt es irgendwie zu einem Missverständnis. Ich lese weiter ab Vers 4. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach, so zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel. Der lautete, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Tja, obwohl die jüdische Dienstmagd gemäß Vers 3 von einem Propheten in Samaria gesprochen hat, schickt der König von Aram einen Brief an den König von Samaria, sprich an den König des Nordreiches Israel. Ob er in ihm eine Art Gottkönig sieht, der über magische Kräfte verfügt, oder ob alles nur ein Versehen ist, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall vermutet der König des Nordreiches Israel sofort eine Finte, als er liest, was der König von Aram will. Kein Wunder, denn in der Vergangenheit war es mehrfach zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen ihren beiden Völkern gekommen. Offensichtlich ist der König des Nordreiches Israel so aufgebracht, dass man auch außerhalb der Palastmauern davon erfährt. Denn ab Vers 8 ist zu lesen: Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass den Aussätzigen zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Soweit die Verse 8 bis 10. Nun stellen Sie sich vor, ein hochrangiger Politiker würde heute in einer dicken Limousine vorfahren, um mit einem wichtigen Experten ein vertrauliches Gespräch zu führen. Die Autotür geht auf, ein Mann in feinem Zwirn steigt aus, rückt sich die Krawatte zurecht und will gerade gemessenen Schrittes auf das Haus seines Gastgebers zugehen, da kommt ihm ein Hausdiener entgegengeeilt und versperrt ihm mehr oder weniger den Weg. Und dann sagt ihm dieser Kerl doch tatsächlich: Wenn Sie von hier aus immer weiter in diese Richtung dort gehen, kommen Sie irgendwann an einen Fluss. Dort waschen Sie sich bitte 7-mal und Ihr Problem wird gelöst sein. Ich glaube, man braucht nicht viel Fantasie, um sich den Gesichtsausdruck dieses Gastes vorzustellen. Wütend wird er darum ringen, Haltung zu bewahren und nicht zu explodieren. Genau so reagiert auch Naaman. Eigentlich hat er erwartet, dass der Prophet Elisa sofort zur Eingangstür eilt, um ihn persönlich in Empfang zu nehmen. Stattdessen taucht nur ein Bote auf und zeigt ihm den Weg zum Jordan. Weiter ab Vers 11. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpa besser als alle Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Naaman ist wirklich sauer. So ist noch niemand mit ihm umgegangen. Vor allem fühlt er sich enttäuscht, weil er ja mit großen Erwartungen angereist war. Er hat gehofft, dass Elisa ihn von diesem schrecklichen Aussatz befreien würde. Für eine schlichte Wasseranwendung hätte er nicht extra nach Israel reisen müssen. Wenn Sie mich fragen, ich würde sagen, dass Naaman zutiefst in seinem Stolz getroffen wurde. Und vermutlich war genau das die Absicht, die der Prophet Elisa verfolgte, als er den hohen Gast so abblitzen ließ. Ja, ich denke, dass Elisa ihm eine wichtige Lektion erteilen möchte, bevor Naaman die heilende Kraft Gottes an sich selbst erlebt. Er soll seinen Stolz und seine Hochmütigkeit ablegen, denn vor Gott sind dies keine guten Eigenschaften. Im Jakobusbrief, Kapitel 4, heißt es sinngemäß: Gott will uns mit Gnade beschenken. Deshalb heißt es, nämlich in den Sprüchen Salomos: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Warum ist das so? Warum lehnt Gott menschlichen Stolz und Hochmut ab? Nun, weil ein Mensch mit dieser Grundhaltung sich selbst überschätzt. Und diese Selbstüberschätzung schließt auch das geistliche Leben mit ein. Deshalb schreibt Paulus im dritten Kapitel des Römerbriefes: Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Überschätzt euch nicht, sondern bleibt bescheiden, heißt es schlicht in einer modernen Bibelübersetzung. Jemand hat einmal gesagt, der Stolz eines Menschen ist die Differenz zwischen dem, für was er sich hält, und dem, was er wirklich ist. Gott gegenüber ist eine stolze, eine hochmütige Haltung jedoch völlig unangebracht. Im Buch des Propheten Obadja heißt es deshalb an die Adresse der stolzen Edomiter gerichtet: Wenn du auch in die Höhe führest wie ein Adler und machtest dein Nest zwischen den Sternen, dennoch will ich dich von dort herunterstürzen, spricht der Herr. Stolz und Hochmut laufen im Übrigen dem Plan Gottes zuwider, uns aus Gnade zu erretten und nicht aufgrund unserer eigenen Verdienste. Zurück zum Feldhauptmann Naaman, der immer noch vor Elisas Haus steht und vor lauter Wut fast explodieren könnte. Was bildet sich dieser Elisa eigentlich ein, mich so abzufertigen, denkt er sich. Weiter ab Vers 12, zweite Hälfte. Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein. Wie recht diese Männer doch haben. Naaman fühlt sich nur deshalb gedemütigt, weil Elisa etwas ganz Einfaches und Schlichtes von ihm verlangt. Nichts Pompöses, Aufwendiges oder Schwieriges. Wissenschaftler haben übrigens herausgefunden, dass kranke Patienten auf teure Medikamente oft viel mehr vertrauen als auf preiswerte Medikamente, obwohl die in bestimmten Fällen genauso wirksam sein können. Und so ähnlich scheint es mir auch in Glaubensdingen zu sein. Viele Menschen wehren ab, wenn man ihnen sagt: Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet werden. Das ist ihnen viel zu einfach. Das muss doch irgendwie komplizierter sein, denken sie. Das ist wohl auch der Grund dafür, warum sich im Laufe der Kirchengeschichte selbst manche Christen die unmöglichsten Dinge ausgedacht haben, um sich bei Gott beliebt zu machen. Aber die Botschaft vom Kreuz ist eine sehr schlichte Botschaft. So schlicht, dass sie von manchen sogar für eine Torheit gehalten wird. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft, schreibt der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief. Naaman, der Feldhauptmann der Aramäer, ist fast schon dabei, die Rückreise nach Hause anzutreten. Da lässt er sich im letzten Augenblick von seinen Dienern überzeugen. Wenn das Bad im Jordan ihm nichts bringt, nun gut, schaden wird's ihm auch nicht. Vers 14. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Ach, das muss ein köstliches Schauspiel gewesen sein. Ich stelle mir vor, wie Naaman mit saurer Miene zum ersten Mal untertauchte und dann, als er wieder hochkam, vor sich her schimpfte. So ein Blödsinn. Diesen Elisa werde ich mir noch vorknöpfen. Während er zu Hause sitzt, mache ich mich hier zum Affen. Doch dann taucht Naaman trotzdem ein zweites Mal unter und ein drittes Mal und so weiter, bis er auf einmal völlig gesund dem Wasser entsteigt. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Da sprach Naaman: Wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel zwei Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern und Brandopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Soweit die Verse 15 bis 17. Vielleicht haben Sie sich eben auch gerade gefragt, was denn Naaman mit der Erde vorhat, die er sich auf die beiden Maultiere aufladen lassen will. Nun, offenbar sieht er voraus, dass es nicht leicht sein wird, in seiner Heimat Aram den Gott Israels zu verehren. Denn die Menschen dort dienen anderen Göttern. Und so hat er wohl die Vorstellung, dass es hilfreich sein könnte, sich sozusagen geweihte Erde aus Israel mitzunehmen. Auf dieser Erde will er niederknien und beten. Diese Erde soll ihn daran erinnern, dass er in Israel dem wahren Gott begegnet ist und er ihm Heilung geschenkt hat. Zugleich bittet Naaman um Verständnis, dass er sich dem religiösen Einfluss seines Heimatlandes nicht völlig entziehen kann. Denn er spricht zu Elisa: Nur darin wolle der Herr deinem Knecht Naaman gnädig sein. Wenn mein König in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt, und ich auch anbete im Tempel Rimmons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Wenn Sie an dieser Stelle zusammenzucken, kann ich das gut verstehen. Wie sollte Gott es dulden, dass Naaman zwischendurch einen Götzen anbetet, nur weil er den König seines Landes in den Tempel Rimmons begleitet? Nun, die gelassene Reaktion Elisas im folgenden Vers lässt nur einen Schluss zu. Es geht nicht darum, dass Naaman diesen Götzen tatsächlich anbeten wird, sondern dass er lediglich dieselbe Gebetshaltung einnehmen muss wie der König. Weiter ab Vers 19. Der Prophet Elisa sprach zu ihm: Zieh hin mit Frieden. Und als er von ihm eine Strecke Weges fortgezogen war, sagte sich Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes: Siehe, mein Herr hat diesen Aramäer Naaman verschont, dass er nichts von ihm genommen hat, was er gebracht hat. So wahr der Herr lebt, ich will ihm nachlaufen und mir etwas von ihm geben lassen. So jagte Gehasi dem Naaman nach. Und als Naaman sah, dass er ihm nachlief, stieg er vom Wagen, ging ihm entgegen und sprach: Geht's gut? Er sprach: Ja, aber mein Herr hat mich gesandt und lässt dir sagen: Siehe, jetzt sind zu mir gekommen vom Gebirge Ephraim zwei von den Prophetenjüngern. Gib ihnen doch einen Zentner Silber und zwei Feierkleider. Naaman sprach: Nimm zwei Zentner. Und er nötigte ihn und band zwei Zentner Silber in zwei Beutel und zwei Feierkleider und gab seinen beiden Dienern. Die trugen's vor ihm her. Und als Gehasi an den Hügel kam, nahm er's von ihren Händen und legte es beiseite im Hause und ließ die Männer gehen. Auch wenn ein Zentner Silber nach heutigem Gewicht nur ungefähr 35 Kilogramm entspricht, unbestreitbar ist die Tatsache, dass der Diener des Propheten Elisa plötzlich von einer unglaublichen Habgier gepackt wird. Ohne Wissen seines Herrn lässt er sich von Naaman beschenken und schafft alles schön beiseite, damit niemand etwas bemerkt. Ich lese weiter ab Vers 25. Und als die beiden Diener Naamans weggegangen waren, trat Gehasi vor seinen Herrn. Und Elisa sprach zu ihm: Woher, Gehasi? Er sprach: Dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Er aber sprach zu ihm: Bin ich nicht im Geist mit dir gegangen, als der Mann sich umwandte von seinem Wagen dir entgegen? Wohlan, du hast nun das Silber und die Kleider genommen und wirst dir schaffen Ölgärten, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde. Aber der Aussatz Naamans wird dir anhangen und deinen Nachkommen alle Zeit. Da ging Gehasi von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Soweit die letzten drei Verse von Kapitel 5. Und noch einmal möchte ich den Aussatz mit der Sünde vergleichen. Naaman fühlte sich in seinem Stolz verletzt, aber er demütigte sich vor Gott, indem er den Rat Elisas befolgte und im Jordan untertauchte. Gehasis Sünde dagegen war blanke Habgier. Und als äußerliches Zeichen dafür leidet er nun an Aussatz. Darüber hinaus zeigt diese Begebenheit, wie ein Heide, jedenfalls im geistlichen Sinne, zum Gottesvolk findet, während sich Gehasi durch sein Verhalten selbst ausschließt. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel steht das 6. Kapitel aus dem 2. Buch der Könige auf dem Programm. In diesem Kapitel werden wir mit der Tatsache konfrontiert, dass nicht nur Fett oben schwimmt, wie es so schön heißt. Also bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gott befohlen.